Heute soll es um das Reden gehen, was wir reden und wie wir reden. Worte können ganz schön viel bewirken, wusstet ihr das? Wenn man zum Beispiel sagt, Sitz. Ja, jetzt sitzt ihr alle, ne? Wirkt also. Oder ne, zum Beispiel zu einem Hund sagt man das und dann gehorcht er. Oder wenn man zu jemandem sagt, aus dir wird sowieso nie etwas. Wenn ich das zu dir sagen würde, aus dir wird nie etwas, was macht das mit dir? Oder was ganz anderes, wenn ich jetzt sagen würde, ich liebe dich, willst du mich heiraten? Das sind ganz andere Emotionen, die wir plötzlich haben. Das ist alles, was wir mit unseren Worten machen können. Wir können eine ganze Menge beim anderen auslösen. Und manchmal haben wir das gar nicht so unter Kontrolle. Habt ihr euch schon mal dabei erwischt, dass ihr was gesagt habt und hinterher tat es euch leid? Ihr habt es noch gar nicht ganz ausgesprochen und in dem Moment habt ihr euch gedacht, hätte ich mal meine Klappe gehalten. Der Jakobus beschreibt das so schön in seinem dritten Kapitel seines Briefes. Wir können Pferden Zaumzeug ins Maul legen und wir können dadurch dann das ganze Pferd, also nicht nur das Maul des Pferdes, im Griff haben. Wir können ein ganzes Schiff lenken, egal wie groß das ist, egal wie schwer das ist, nur durch ein kleines Ruder, was wir bedienen. Und haben so das ganze Schiff unter Kontrolle, wenn wir das Ruder unter Kontrolle haben. Und dann sagt der Jakobus, genauso ist es mit der Zunge. Wenn wir unsere Sprache, wenn wir das, was wir sagen, im Griff haben, dann wäre das richtig toll, dann wären wir vollkommen. Und dann beschreibt er, dass das gar nicht so einfach ist, weil das ist wie so ein kleines Feuer, so wie ein Funke, und der einen ganzen Waldbrand auslösen kann. Und da sagt er, ja, die Zunge kommt ihm so vor, als wäre das auch so ein Feuer, und zwar von der Hölle entzündet. Immer wieder sagen wir Dinge, die anderen schaden, Dinge, die wir selber nicht sagen wollen. Wir Menschen, wir sind in der Lage, Tiere zu zähmen, wilde Tiere zu zähmen. Wir können sie zu Haustiere machen. Ihr wisst ja, Hunde sind Raubtiere, das sind keine, also, ne? Die leben ja nicht von Gänseblümchen oder so. Und wir können sie zähmen oder Pferde, wilde Pferde, die eigentlich mit uns Menschen nie was zu tun haben wollten, weil sie wegrennen, sind Fluchttiere. Wir können sie zähmen. Aber unsere Zunge, die haben wir nicht im Griff. Die macht einfach, was sie will. Mit ihr können wir Gott loben und gleichzeitig Menschen fluchen. Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Und dann sagt der Jakobus, das soll nicht so sein. Nämlich eine salzige Quelle kann nicht süßes Wasser geben. Also, woher kommt das alles raus? Das so als Einleitung dazu, wozu wir Menschen in der Lage sind und wo wir unsere Grenzen haben. Und wo wir aber auch noch lernen können und wo Gott in unser Leben hineinsprechen kann und etwas verändern kann. Ich möchte mal lesen aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, ab Vers 33. Könnt gerne eure Bibeln jetzt einschalten. Matthäus 5, ab Vers 33. Ich lese nach der NGÜ. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Jesus spricht dir also vom Schwören, einen Eid schwören. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber vor einiger Zeit hat man so halbstarke öfter mal reden hören, Alter, schwör. Also daher kommt das wohl. Nein, das war ein kleiner Scherz. Aber die Frage, die ich mich gestellt habe, warum müssen wir überhaupt schwören? Was für einen Sinn hat das eigentlich? Schon mal darüber nachgedacht? Und mir ist dann klar geworden, also man muss nur einen Eid dann ablegen, wenn man auch in der Lage ist, die Unwahrheit zu sagen, wenn man lügen kann. Oder? Ansonsten wäre das doch gar nicht notwendig. Wenn wir nur die Wahrheit reden könnten oder würden, dann wäre ein Eid doch nicht notwendig. Und dann gibt es so viele Situationen in unserem Leben, wo wir nicht die Wahrheit sagen. Und alltägliches Beispiel im Büro, da sagt der Chef dann zu der Sekretärin oder wie auch immer, wenn jemand anruft, ich bin nicht da. Ja, ist aber nicht so, ist gelogen, oder? Oder Situation in der Schule. Ja, Herr Lehrer, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, aber ich habe sie zu Hause vergessen. Wer soll das überprüfen, ne? Oder wenn ich mit Menschen rede auf der Arbeit. Wir haben uns ab und zu mal ausgetauscht über Lügen oder auch Notlügen. Manche sagen ja, eine Notlüge ist ja nichts Schlimmes. Wenn man jetzt nicht gerade groß was erklären möchte, dann lügt man halt schnell. Oder wenn man dem anderen mit der Wahrheit verletzt würde, dann lügt man ihn einfach an und dann geht es ihm nicht ganz so schlecht. Das ist irgendwie nicht so meine Welt. Das wäre mir auch viel zu anstrengend. Ich müsste mir immer merken, wen ich wie belogen habe. Nicht, dass das hinterher rauskommt. Und wenn es dann rauskommt, das kommt immer wieder raus, dann ist das Drama groß. Du hast mich belogen. Ich habe auch einen ganz lieben Kollegen, der ist eigentlich schon im Ruhestand, der arbeitet aber noch weiter. Und der hat so eine spitze Zunge, was ich sehr gerne mag, einen tollen Humor. Und erzählt unglaubliche Geschichten. Und manchmal sagt er, und das ist jetzt wirklich wahr. Und dann frage ich mich, und das, was du vorher gesagt hast, das ist nicht wahr? Ja, warum sagen wir Menschen so? Warum sind wir Menschen so, dass wir immer sagen müssen, das ist jetzt aber wirklich wahr? Also, wenn ich mir diesen Text hier angucke, dann möchte ich mal die steile Behauptung aufstellen, wer Jesus nachfolgt, der lebt und redet Wahrheit. Und deshalb benötigt ein Nachfolger von Jesus keinen Eid. Er muss nicht schwören. Deshalb kann das abgeschafft werden in der Gemeinde. Und das tut Jesus hier. Okay, jetzt wisst ihr also, was Jesus möchte, was seine Einstellung ist. Wir gehen mal ein wenig tiefer in den Text hinein. In Vers 33. Jesus hat da so eine ganze Reihe von Dingen, die er aufzählt in den vorangehenden und auch danach noch in den Abschnitten, wo er Traditionen der Juden aufgreift. Zum Beispiel die 10 Gebote. Und hier bezieht er sich auch ein bisschen darauf, aber eher auf 3. Mose 19. Und sagt, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt ist, also ne, damals bei Mose, ein Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ist vielleicht so auch eine Verbindung zwischen dem 2. und dem 8. Gebot. Ne? Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und das 8., du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und das ist irgendwie so zusammen. Vorher hat sich Jesus direkt auf die 10 Gebote bezogen. Jetzt geht er ein wenig darüber hinaus. Dinge, die Menschen damals bewegt haben. Ihr könnt gerne mal 3. Mose 19 nachlesen. Zu Hause. Oder ihr seid ja schon zu Hause, also nach dem Gottesdienst. Da geht es um Gesetze, wie wir als Menschen im Alltag heilig leben können. Darum geht es in 3. Mose 19. Und darum geht es Jesus auch jetzt. Wie können wir als seine Nachfolger heilig und vollkommen leben? Es geht Jesus nicht um das, was wir nicht tun sollen, sondern wie wir aktiv etwas Richtiges tun sollen. Wir befinden also uns in diesem positiven Bereich. Tu etwas Gutes und nicht, tu nichts Böses. Jesus greift die Forderung nach Wahrheit im Zusammenhang mit Schwüren auf, weil das vielleicht das prägnanteste Beispiel ist. Das Alte Testament kennt das Schwören, zum Beispiel bei der Wahrheitsfindung vor Gericht oder wenn ein Mensch ein Gelübde ablegt. Aber im Lauf der Zeit, im Lauf der Jahrhunderte, ist das verwässert. Dieses Schwören wurde inflationär benutzt. So wie wir das auch vielleicht heute ab und zu mitbekommen, bei den Halbstarken, die ich gerade mal genannt habe. Oder auch, wenn wir bekräftigen müssen, dass wir jetzt wirklich die Wahrheit sagen. Es ist aus der Rechtsprechung rausgekommen, sozusagen, oder dieser persönlichen Mensch-Gott-Beziehung, in den Alltag. Es ist was Alltägliches geworden. Man hat quasi leichtsinnig geschworen. Das ist wie so ein Laster, was man nicht ablegen kann, was einfach so dazugehört, was man im Leben dazugenommen hat. Man kriegt es nicht mehr los. Eine Tradition, die einem lieb geworden ist. Und mit der Folge, dass die Wahrheit quasi oder dass das Schwören der Inflation unterworfen war, es entstand eine Kluft zwischen dem heiligen Gott und dem Volk. Gott fordert von uns nämlich nicht nur dazu auf, dass wir gewisse Dinge nicht tun, sondern er fordert uns ja dazu heraus, die richtigen Dinge zu tun. Und Jesus sagte dann ganz deutlich, sozusagen mit dem Rückblick auf das, was wir von Mose überliefert haben und was durch die Geschichte sich dann verändert hat, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und jetzt diese Frage, stellt sich Jesus damit gegen das Alte Testament? Gegen die Bibel, gegen das heilige Wort, gegen das, was Mose gesagt hat? Im Alten Testament werden nur der Falscheid, also eine falsche Aussage unter Eid, oder das Brechen eines Eides als verwerflich angesehen. Das Schwören an sich ist aber grundsätzlich nicht böse. Das ist soweit richtig, aber es ist so ähnlich wie im vorangehenden Abschnitt. Da geht es nämlich um Ehescheidung. Da ist auch die Frage mit, ob man sich scheiden darf oder nicht. Und Jesus sagt dann, Gott hat euch die Möglichkeit eingeräumt, das zu tun, weil euer Herz hart werden kann. Und dann muss die Ordnung eingehalten werden und dann gebt einen Scheidebrief. Das heißt aber nicht, dass ihr einen Scheidebrief geben müsst. Das heißt nicht, dass ihr euch scheiden lassen müsst. Und genauso ist das hier mit diesem Schwur. Das ist nicht ein Befehl. Gott sagt nicht, du musst schwören. Gott sagt nicht, du musst einen Eid ablegen, sondern es ist eine Erlaubnis von Gott, weil er um unsere menschlichen Schwächen weiß und weiß, wie unser Alltag manchmal gar nicht so vollkommen und perfekt aussieht. Eigentlich erwartet Gott von uns viel mehr, nämlich dass wir so die Wahrheit sprechen, dass wir nicht mehr schwören müssen, dass wir keinen Eid ablegen müssen. Wir können sogar nachlesen, dass Gott im Alten Testament auch schwört an mehreren Stellen. In diesen Stellen geht es aber jetzt nicht darum, dass Gott sonst gelogen hätte oder lügen würde, sondern es geht darum, dass er den Menschen, denen er etwas schwört, in ihrem Glauben stärken möchte. Und zwar in einer so ganz besonderen Ausnahmesituation, wie bei Abraham. Abraham hat den Auftrag bekommen, den Ruf von Gott, alles zu verlassen. Das ist schon mal schwierig. Und dann hat er auch noch mal den Befehl von Gott bekommen, dass er seinen eigenen Sohn opfern soll. Und das hat Abraham auch. Ja, er wollte das tun und Gott hat im letzten Moment ist er eingegriffen. Und in dem Moment schwört Gott dem Abraham, dass seine Nachkommen nicht aufhören werden. Also der Abraham, der in dieser Situation in der größten Glaubenskrise seines Lebens war, der nicht wusste, wie soll das überhaupt passieren? Gott wird ihm vielleicht den Isaak, den ich jetzt gleich opfern soll, wieder von den Toten auferstehen lassen. Ich weiß nicht. In diesem Moment schwört Gott dem Abraham, dass er das, was er ihm versprochen hat, dass es Wirklichkeit werden wird. Dass sein Name nicht aufhört und dass er ihn zu einem großen Volk machen möchte. Könnt ihr mal nachlesen, 1. Mose Kapitel 22. Und das greift dann auch der Hebräerbrief auf in Hebräer 6, Vers 13. Gott weiß um unsere menschlichen Begrenzungen, er weiß um unsere Schwächen und Gott passt sich uns an. Er hat so eine große Liebe zu uns, dass er nicht erwartet, dass wir zu ihm hochkommen, sondern er kommt zu uns runter auf unsere Ebene. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir einmal in der Ewigkeit bei Gott sein werden, dann wird es kein Schwören mehr geben und dann müssen wir auch kein Eid mehr leisten, von keiner Seite. Und dann geht Jesus so ganz konkret auf die damals üblichen Schwurformeln ein. Und er begründet dann gleichzeitig, warum er dagegen ist. Wir sollen nicht beim Himmel schwören. Warum nicht? Der Himmel ist der Thron Gottes. Wir sollen nicht bei der Erde schwören, denn die Erde ist der Schemel seiner Füße. Steht beides, Jesaja 66, Vers 1. Wir sollen nicht bei Jerusalem schwören, nämlich das ist die Stadt Gottes, Psalm 46, Vers 3. Und wir sollen auch nicht bei unserem Haupt schwören, denn wir haben keine Macht über die, jetzt muss ich sagen, natürliche Haarfarbe. Wir sind heute in der Lage, ja, unsere Haarfarbe so zu ändern, wie wir es gerne hätten. Aber in Matthäus 10, Vers 30 erfahren wir sogar, dass Gott weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Jetzt mal Preisfrage, auch an den Livestream. Wer von euch weiß, wie viele Haare gerade aktuell auf seinem Kopf sind? Meldet sich jemand? Darum kümmert sich Gott. Und warum sollten wir sozusagen bei unserem Kopf schwören, bei dem wir noch nicht mal wissen, wie viele Haare drauf sind? Also Jesus macht das fast ein wenig lächerlich. Diese ganzen Schwurformeln haben eine Gemeinsamkeit. Sie beanspruchen direkt oder indirekt Gott als Bürgen. Ich schwöre und der Himmel ist mein Zeuge oder Gott ist mein Zeuge. Der Mensch, der diesen Schwur leistet, möchte also seine Aussagekraft dadurch erhöhen, dass er eine höhere Autorität für sich beansprucht. Und wer kann schon etwas sagen, wenn also quasi jemand Gott als Bürgen aufwiegen kann? Das ist ja, na gut, da muss es ja wahr sein. Wer will sich gegen Gott stellen? So haben die Menschen den Namen des Gottes gebraucht oder missbraucht? Das ist eine berechtigte Frage, wie ich finde. Denn wer von den Menschen hat Gott vorher wirklich gefragt, ob er auch zu diesem Eid steht, den der Mensch leistet? Wer hat vor Gott um Erlaubnis gefragt? Also, wenn ich einen Menschen als Bürge nehme für eine Aussage, der das bestätigen soll, zum Beispiel als Zeuge vor Gericht, dann wäre es doch gut, wenn ich ihn vorher frage, ob er das überhaupt tun möchte oder ob er überhaupt meine Aussage bestätigen würde. Es könnte ja auch sein, dass ich sage, er kann das bestätigen und dann sagt der andere Mensch, nee, das stimmt ja gar nicht. Entspricht da gar nicht der Wahrheit. Und wenn das passieren sollte, dann ist die Glaubwürdigkeit der Person, die dann einen Bürgen zu sich ruft, vollends ruiniert. So ist das mit uns Menschen. Aber bei Gott gehen wir da also einen ganz anderen Weg. Wie will man das hinterfragen, ob Gott jetzt wirklich dazu steht? Ob Gott wirklich zu dem Eid, den wir leisten, wirklich dazu steht? Wie will man beweisen, dass Gott sich nicht für diesen Menschen verbürgt? Und Jesus teilt uns hier unmissverständlich mit, Gott lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Wir können mit ihm nicht umspringen, wie wir wollen. Er möchte nicht, dass wir seinen Namen für unsere Zwecke missbrauchen. Wir als Menschen haben Gott nicht in der Hand. Wir können weder über ihn bestimmen, noch über ihn verfügen. Stattdessen, sagt Jesus, sollen wir so leben als seine Nachfolger, so leben und reden, dass wir gar keinen Schwur benötigen. Wir sollen dafür bekannt sein, dass wir immer die Wahrheit reden. Und wenn Gott meint, dass es notwendig ist, sich für unsere Aussagen zu verbürgen, dann steht es ihm frei, dann wird er das tun, ganz freiwillig. Es hindert Gott ja kein Gott daran, dass er sich zu unseren Aussagen stellt und das bestätigt. Und dann in dem letzten Vers sagt Jesus, wie wir die Wahrheit reden. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Luther übersetzt das ein wenig anders, missverständlich. Er sagt, eure Rede sei Ja, Ja oder Nein, Nein. Aber wer auf der Arbeit zu einem Kollegen schon mal Ja, Ja gesagt hat, weiß, was ich meine. Was Jesus damit meint, wenn wir Ja zu etwas sagen, dann müssen wir auch Ja meinen. Dann muss es auch ein Ja bedeuten. Dann heißt das nicht vielleicht und dann heißt das auch nicht Nein. Es gibt so ein lustiges Wörterbuch, Frau Deutsch, Deutsch Frau. Da ist dann Ja gleich Nein, Nein gleich Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ich bin ein Mann, aber das fiel mir so ein in diesem Zusammenhang. Also, wenn wir Ja sagen, sollen wir auch Ja meinen und nicht vielleicht oder Nein. Und andersrum genauso, ein Nein soll ein Nein sein und ein Nein bleiben. Wir sollen wahrhaftig sein. Das setzt natürlich voraus, dass wir auch ein entsprechendes Herz haben. Ihr wisst ja, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Das sagt Jesus in Matthäus 12, Vers 34. Unser Herz ist entscheidend. Und was mir noch aufgefallen ist, Jesus geht gar nicht auf den Unterschied zwischen einem richtigen und einem Falscheid ein. Selbstverständlich ist ein falscher Eid verwerflich, im Alten Testament genauso wie heute. Aber selbst wenn ein Nachfolger von Jesus einen echten Eid schwört, dann trägt dieser Eid immer so ein Merkmal der Unwahrhaftigkeit in sich. Warum muss dieser Mensch schwören? Wenn man immer die Wahrheit redet, ist das doch nicht notwendig. Und deshalb dieses schlichte Ja oder dieses schlichte Nein, das ist das wahre Merkmal der Wahrhaftigkeit. So sagt Jesus. Letztendlich korrigiert Jesus gar nicht diesen inflationären Gebrauch, auch wenn er das hier schon deutlich kritisiert, sondern er setzt ihn eigentlich ganz außer Gebrauch, weil Nachfolger von Jesus das nicht mehr nötig haben. Und dann, jedes weitere Wort ist vom Bösen. Das ist jetzt nicht so ganz allgemein oder neutral gemeint, sondern wirklich personifiziert. Jesus meint damit den Teufel. Ein paar Kapitel weiter in Matthäus 23, Vers 16, klagt Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer genau in diesem Punkt an. Genau in dieser Angelegenheit mit dem Schwören. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war es üblich, dass sie geschworen haben beim Tempel oder beim Gold des Tempels. Aber sie waren nicht an den Eid gebunden, wenn sie nur einen Eid auf den Tempel geschworen hatten, nur wenn sie auf das Gold des Tempels. So war es also möglich für die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass sie einen Eid leisten, sich sozusagen auf den Tempel berufen, aber diesen Eid dann brechen dürfen, legal brechen dürfen, ohne dass das schlechte Auswirkungen für sie hat. Und als ich darüber nachgedacht habe, da habe ich gemerkt, wie mein Gehirn so ganz komisch anfängt zu denken. Was für einen Sinn macht dann noch ein Eid? Je nachdem, wie ich den Eid, wie ich diese Schwurformel benutze, muss ich mich daran halten oder ich bin frei davon, mich daran zu halten. Dann muss ich das auch erst gar nicht machen, oder? Und Jesus führt damit dieses ganze Thema ad absurdum. Der Teufel schafft es, die Wahrheit in eine Lüge umzubiegen. Das kennen wir aus der Versuchungsgeschichte von Jesus, wo der Teufel Bibel zitiert, aber so falsch zitiert, dass Jesus ihn korrigieren muss. Könnte man mal nachlesen, Matthäus Kapitel 4. Und wenn Menschen in der gleichen Art und Weise mit der Wahrheit umgehen, dann ist es offensichtlich, woher sie die Information haben, wes Geistes Kinder sie sind. Deshalb gilt, selbst wenn ein Mensch einen echten, einen wahrhaftigen Eid spricht und die Wahrheit dabei spricht, ist es trotzdem für Jesus ein Ausdruck der Unwahrhaftigkeit. Das, was wir sagen als Nachfolger von Jesus, soll genauso wahrhaftig sein, wie das, was Jesus selbst auch gesagt hatte. Oder wie so wahrhaftig, wie Gott auch in seinem Wort ist, der zu seinem Wort steht, auch noch tausende von Jahren später. So, das ist so die ganze Theorie. Und wenn wir das mal so Revue passieren lassen, diesen Anspruch, den Jesus an seine Nachfolger hat, das ist schon enorm, oder? Da darf man gar nicht so viel dran denken, was Jesus alles von uns fordert und einfordert. Aber das ist gar nicht so was Neues. Schon in 3. Mose 19 steht genau das Gleiche. Da sagt nämlich Gott zu seinem Volk, ihr sollt heilig sein, denn ich bin auch heilig. Ich, der Herr, euer Gott. Und auch Jesus sagt im weiteren Verlauf der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 48, dass wir vollkommen sein sollen. Hat niemand gesagt, werde Christ und das Leben ist einfach? Hat das jemand mal gesagt zu euch? Vielleicht hat das schon mal jemand gesagt, weiß ich nicht. Aber das ist nicht so. Das heißt nicht, dass plötzlich alles easy ist. Das bedeutet eigentlich nur, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der mit uns durchs Leben hindurchgeht. Und dass wir jemanden haben, der auch dieses schwierige Thema, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich was sagen wir und wie sagen wir es, der uns dabei in die Schule nimmt und uns lehrt, wie wir damit richtig umgehen können und wie wir gut damit umgehen können und wie wir ein Segen sein können dadurch für andere. Unser Vorbild ist Jesus, oder? Und Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zu Ehre Gottes das Amen. Wie gut, dass Gott durch und durch wahrhaftig ist. Er hat es nicht mal nötig, uns so eine kleine Notlüge in der Bibel unterzujubeln, weil wir die Wahrheit nicht verkraften könnten. Ich bin froh, dass ich so einen Gott habe, auf den ich mich verlassen kann. Und wenn ich daran denke, dass ich froh bin, so einen Gott zu haben, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die froh wären, solche Menschen zu haben, die genauso wahrhaftig sind, auf die sie sich verlassen können, wenn sie etwas zusagen, dass sie sich dran halten, die zu dem Ja stehen oder die zu dem Nein stehen, was sie gesagt haben. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Und da denke ich dann an die Aussage von Jesus in Matthäus 12, Vers 36, die geht in die ganz gleiche Richtung. Am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Ich habe auch mal gehört, also ich erzähle auch gerne Witze, ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Hat mir jemand gesagt, du darfst nicht so viele Witze erzählen, das sind nämlich unnütze Worte. Und du weißt, am Tag des Gerichts, ne, da wird Jesus oder wird dann Gott von dir jeden Witz, den du gesprochen hast, wird er dann, ne, musst du Rechenschaft für ablegen. Und da dachte ich erst, jetzt darf ich keine Witze mehr erzählen. Aber ich glaube nicht, dass das hiermit gemeint ist. Natürlich muss ich keine Witze erzählen. Und in diesem Sinne ist es vielleicht in Anführungszeichen unnütz. Aber Jesus meint damit gar nicht sowas. Das ist sowas Belangloses, meint er nicht. Sondern er meint wirklich damit, dass wir die Wahrheit reden. Bin schon fast am Ende. Noch ein kleiner Einwand. Sollte es mal vorkommen, dass ihr vielleicht doch mal vor Gericht aussagen solltet, unter Eid aussagen solltet, dann könnt ihr euch nicht auf diese Bibelstelle berufen und sagen, das darf ich nicht. Damit wir uns richtig verstehen, die Bergpredigt ist an die Jünger von Jesus gerichtet, an seine Nachfolger. Jesus sagt nicht, ich begründe hier eine neue Staatslehre und so muss der Staat handeln. Jesus spricht zu seinen Nachfolgern und das gilt also für die Gemeinde, für innerhalb der Gemeinde. Jesus selbst hat unter Eid ausgesagt, wusstet ihr das? In Matthäus 26, Vers 63, da wird er nämlich gefragt, ob er der Sohn Gottes ist. Wird er unter Eid befragt? Und Jesus antwortet. Und die Welt, in der wir leben, die ist ja nicht so schön wie diese Gemeinde, wo alle nur die Wahrheit reden, sondern wir leben in einer Welt, wo das Lügen und die Unwahrheit uns die Hand geben. Das ist doch so, oder? Ich erlebe das fast jeden Tag. Und der Staat, in dem wir leben, der muss unter diesen suboptimalen Bedingungen doch trotzdem irgendwie Recht sprechen können. Der muss doch trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass das Zusammenleben von Menschen gelingt. Auch von Menschen, die nicht an Gott glauben, die Jesus nicht nachfolgen und denen Wahrheit und Unwahrheit nicht so wichtig ist wie uns. Und so wie Gott im Alten Testament den Menschen den Eid erlaubt hat, genauso erlaubt er auch heute dem Staat, von uns einen Eid einzufordern, wenn er damit schlimmeres Unheil verhindern kann. Deshalb kann auch der Staat von uns Christen den Eid verlangen, wenn wir vor Gericht stehen. Das ist dann auch keine Doppelmoral, sondern das ist einfach der Unterschied zwischen der Welt und der Gemeinde. Wir leben hier auf dieser Erde in dieser Spannung zwischen dem, unser Bürgerrecht ist im Himmel, und der gefallenen Schöpfung. Diese Spannung können wir nicht ausräumen, aber aushalten. Nur da, wo Spannung ist, ist auch Kraft. Ist wie bei einer Batterie. Eine Batterie, die keine Spannung mehr hat, kann sie nicht zu nichts gebrauchen. Wir brauchen diese Spannung, um Kraft zu haben. Und ich schließe nochmal mit Jakobus 5, Vers 12, der erstaunliche Parallelen dazu hat, was Jesus sagt. Eins ist besonders wichtig, meine Geschwister. Schwört nicht, schwört weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei irgendetwas anderem. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Andernfalls werdet ihr nicht bestehen können, wenn Gott Gericht hält. Es reicht nicht aus, nicht das Falsche sein zu lassen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen aktiv sein und wir wollen das Gute und das Richtige tun. Wir wollen wahrhaftig leben und die Wahrheit reden. Jesus zwingt uns nicht dazu, dass wir immer alles sagen müssen. Wir dürfen auch mal schweigen. Dazu haben wir auch das Recht. Und wir brauchen von Gott die Weisheit, zu unterscheiden, wann wir was sagen sollen und wann wir unseren Mund halten sollen. Und ich wünsche mir, dass Gott uns dazu die notwendige Kraft gibt. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du Klartext gesprochen hast. Das hilft uns nämlich, auch klar zu sehen. Das bewahrt uns davor, irgendetwas zu relativieren. Aber du hast uns auch keine Angst gemacht oder du hast uns nicht irgendwie gedroht. Danke dafür, dass du uns diese Kraft gibst, Wahrheit reden zu können und alles das aushalten zu können. Und ich bete darum, dass wir einen Unterschied machen können in dieser Welt. Ich bete darum, dass wir hier als deine Nachfolger bekannt dafür sind, dass wir die Wahrheit reden. Dass sich andere Menschen auf uns verlassen können. Und auch wenn das vielleicht manchmal schwierig sein sollte, so bitte ich dich, Jesus, dass du uns immer zur Seite stehst. Wir können uns auf dich verlassen. Du bist immer da. Danke dafür von ganzem Herzen.